Liebe Hörerinnen des Penta-Radio, leider ist die Tonqualität dieser Aufnahme nicht ganz optimal, was daran liegt, dass ich das erste Mal das Studio ganz alleine bedient habe. Dadurch ist die Aufnahme etwas leise geraten, was infolgedessen zu Verrauschungen führen kann. Des Weiteren habe ich das eine Mikro zu spät hochgezogen, weswegen das am Anfang sehr leise ist. Das bitte ich zu entschuldigen und wünsche trotzdem viel Spaß mit der Ausgabe des Penta-Radio vom Juni 2018.
Hallo, es ist Dienstag, der vierte Dienstag im Monat Juni 2018. Das heißt, es ist Zeit für das Penta-Radio mit dem Chaos Computer Club Dresden. Und heute soll es thematisch um Cloud Computing gehen. Davor habe ich noch eine kleine Ergänzung zum Thema der letzten Sendung, wo wir uns ja über die europäische Datenschutzgrundverordnung unterhalten haben. Dazu können wir festhalten, dass die ja jetzt schon einen Monat in Kraft ist. Wir sind noch nicht alle daran gestorben. Was ich korrigieren muss, ist meine Aussage vom letzten Mal zu den Fotos, dass es dafür ja das Kunsturhebergesetz gibt. Das ist deutlich umstritten, muss man sagen. Die Bundesregierung betont zwar derzeit, dass es das gibt, aber auf der anderen Seite gibt es da ein kleines Problem. Denn man kann nationale Gesetze machen, die sozusagen die europäische Datenschutzgrundverordnung einschränken und darauf Bezug nehmen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das Kunsturhebergesetz von 1907 ist und damit nicht so richtig die europäische Datenschutzgrundverordnung von 2016 beachten kann.
Was hast du denn erzählt beim letzten Mal?
Na, ich hatte erzählt sozusagen, dass da die Regeln vom Kunsturhebergesetz gelten, so wie das auch die Bundesregierung jetzt behauptet hat. Aber je nachdem, welchen Jurist man dazu fragt, gibt es da abweichende Meinungen. Und dazu können wir dann nochmal verweisen auf die Folge 56 der Rechtsbelehrung, die sich speziell nochmal mit den DSGVO-Einschränkungen für Fotografen befasst.
Also, das ist ein Podcast, nehme ich an?
Genau, das ist ein Jura-Podcast und den hatten wir sozusagen das letzte Mal schon empfohlen, weil die schon zwei lange Folgen über die Grundverordnung gemacht hatten. Jetzt habt ihr es schon gehört, im Studio bin nicht nur ich, der Simon, sondern es ist auch da.
A8. Interessant. Ach, der René ist hier.
Und der Stefan.
Jetzt habe ich nicht auf die Pegel geschaut.
Ach. Ja, ich denke, wir haben Pegel. Der Pegel ist hoch. Ich habe noch ein paar Sachen zu diesem DSGVO, was auch irgendwie noch so ein europäisches Ding hat. Ja, ich muss immer reinbrüllen. Ja. Das ist ja dieses tolle Gesetz, was irgendwie vergessen hat, ein bisschen PR zu machen. Also was so ein bisschen als von allen als nervig wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite ist es mal ein Gesetz von der EU, was von Philipp Albrecht hauptsächlich vorangetrieben eine ganze Menge Sachen erstmal zutage bringt, die ich persönlich ziemlich cool finde. Also dazu gehört, dass sich ein Haufen Leute irgendwie ihre ganzen Google Analytics-Dinger aus ihren Blogs und Webseiten rausgebaut haben, weil sie jetzt irgendwie nicht genau wissen, ob sie da jetzt anfällig sind für irgendwelche Abmahnungen. Finde ich super. Uns kommen so andere Sachen zutage, wie, ich glaube, in Spanien war die lustigste Sache, da gibt es irgendwie so eine App, da kann man also auf seinem Telefon dann Fußball gucken. Und natürlich ist das Gefährlichste in der Welt, dass man irgendwo Fußball guckt, wo man es gar nicht darf. Und deswegen hat also die App dann immer das Mikro hochgedreht und hat zugehört, was da gerade für eine Fußballübertragung läuft. Hat das gematcht auf die Geolocation, also auf den Standort, wo man ist. Und solche Sachen kommen halt über dieses Gesetz jetzt nach oben. Und ja, und da finde ich, sieht man mal, dass also EU nicht nur dafür da ist, irgendwie durchzusetzen, wie krumm eine Banane und so sein darf. Und ne, wir kommen vielleicht dann später noch zu anderen Gesetzen oder Gesetzesvorhaben, die nicht unbedingt positiv für unsere Grundrechte sind. Aber da ist eben mal eine wirklich gute Sache. Und was wirklich ein bisschen schade ist, dass irgendwie so die ganze Mehrheit unserer lieben Bevölkerung irgendwie so genervt ist davon, weil sie jetzt irgendwie bei ihrem WhatsApp klicken müssen. Eine andere schöne Sache, die dabei eben mal hochgespült ist, dass diese ganzen Spammer, zumindest dort, wo halt irgendwie Firmen dahinter stehen, jetzt total überrascht waren davon, dass sie jetzt so eine Mail schicken müssen. Ja, möchten sie denn noch unsere tollen Produktinformationen zugeschickt bekommen? Und dass halt die meisten Leute irgendwie ja, da nicht so richtig einverstanden sind. Also, ja, hoffentlich werden wir in ein, zwei Jahren feststellen, dass das ein gutes Gesetz war und dass nicht alles schlecht ist, was aus Brüssel kommt.
Sehr schön. Da würde ich sagen, wir spielen eine ganz kurze Musik und dann steigen wir mal noch in ein paar weitere News ein, die so passiert sind. Ich habe gehört, ist nicht nur die DSGVO in Kraft getreten, sondern es hat auch weitere Fortschritte in der Welt gegeben. Zum Beispiel habe ich gehört, Deutschland hat jetzt einen Bundestrojaner. Juhu!
Das hatten wir ja noch nie. Was ist denn da jetzt die News am Bundestrojaner?
Also die News ist wohl, dass es da eine Anfrage der Linken oder der Grünen gab, woraufhin die Bundesregierung oder das BKA dann irgendwie doch zugegeben hat, dass es jetzt vermeintlich einen einsatzbereiten Bundestrojaner mal wieder hat. Es war ja mal festgestellt worden, dass die vorhandenen Bundestrojaner irgendwie so leicht gegen Gesetze verstießen, insbesondere weil sie irgendwie viel mehr konnten, als sie können sollten. Und genau, dann sollte da ein eigener entwickelt werden und das ist jetzt vermeintlich erfolgreich geschehen. Wir werden dann rausfinden, wie gesetzeskonform der ist, wahrscheinlich aber erst, wenn einer aus Versehen in der freien Wildbahn gefangen wird.
Also so wie das letzte Mal.
Genau.
Ja, wo also die gefährlichen Terroristen, die irgendwie illegal irgendwelche Muskelaufbaupräparate importiert hatten, vom Bundestrojaner gefangen wurden.
Das ist jetzt aber auch schon ein Weilchen her, so 2013 oder 14 oder so, ne?
Ja, ich habe eine Weile keine News mehr gelesen.
Ja. Auf alle Fälle war das der Fall, wo dann eine Festplatte mit Trojaner gespendet wurde und damals hat dann auch irgendwie Frank Schirmacher noch zumindest Teile des Quellcodes im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgedruckt.
Ja, für die Leute, die sich noch an Frank Schirmacher erinnern können.
Wir werden langsam alt, ne?
Ja, wir werden langsam alt. Der war ein großer Fan des Rentensystems. Wäre jetzt schön, wenn man eine Überleitung draus bauen könnte, können wir aber nicht.
Ja, die Rente ist ja zum Glück sicher. Genauso sicher ist ja auch unser Code in der Cloud. Das werden wir heute sehen.
Sehr gut.
Einer der wichtigsten Hosting-Anbieter für Code ist ja GitHub. Also wer Programmierer ist, hat sicherlich schon mal mit GitHub zu tun gehabt. Wer nur Nutzer ist, vielleicht auch schon mal, wenn er irgendwo einen Fehlerbericht abgeschickt hat. Das ist so die Webseite, wo gefühlt 120% aller moderner Software entwickelt wird. Gerüchteweise gibt es auch noch andere Anbieter, aber wie es halt so ist im Internet, da stellen sich immer solche Netzwerkeffekte ein. Und das hat auch Microsoft so gesehen und hat jetzt letzten Monat bekannt gegeben, dass GitHub für einen schmalen Preis von gerade mal 7,5 Milliarden $ gekauft wird.
Also ich muss noch zur Beschreibung, was GitHub ist, sagen, einer im C3D2 hat das mal sein soziales Netzwerk genannt. Und da ist eigentlich eine ganze Menge dran, ne? Also für Leute, die Software entwickeln, bietet die Plattform eine nette Möglichkeit, sich da irgendwie auszutauschen mit Bug-Trackern, mit irgendwie ein bisschen Dokus schreiben, Pull-Requests schicken, halt gemeinsam einen Code entwickeln. Dafür ist es sehr, sehr schön. Die haben sich ja auch stark bemüht, so der Platzhirsch zu werden. Die hatten immer viel Venture Capital eingestrichen, aber naja, wie das eben so ist, ne, mit solchen Firmen, irgendwie wollen die dann auch mal, also wollen diese Geldgeber dann mal was sehen dafür. Die machen das ja nur nicht irgendwie, weil die irgendwie hier auf Open Source oder sowas stehen, sondern ne, die wollen da halt mehr rausquetschen, als sie reintun. Und deswegen war halt so das ganze Geschäftsmodell von GitHub, da konnte man zwar so als Business hier so klicken, ich hätte jetzt gern irgendwie mein privates Repo da bei euch gehostet, könnte man jetzt auch lokal machen. Ansonsten, naja, hat sich das halt nicht irgendwie sonderlich getragen. Auf der anderen Seite hat es halt Riesenprojekte wie zum Beispiel Linux-Kernel, die dann irgendwann mal zu GitHub umgezogen sind.
Nur als Mirror.
Okay, als Mirror, aber sind nicht die einzigen.
Da muss ich aber tatsächlich so ein bisschen widersprechen, denn GitHub ist so ein bisschen anders als diese ganzen anderen Startups, die es im Silicon Valley sich rumtreiben, die halt schon von Anfang an anfangen mit riesigen Geldspritzen und damit erstmal versuchen, erstmal ein paar Jahre lang Verlust zu machen und eine Kundenbasis aufzubauen. GitHub hat tatsächlich, ich glaube, 4 oder 5 Jahre schon gearbeitet und auch schon schwarze Zahlen geschrieben, bevor sie das erste Mal solche Investitionsrunden gemacht haben. Aber das ist dann halt das Problem. In dem Moment, wo du eine Investitionsrunde machst, um vielleicht 200 Millionen einzusammeln, dann ist halt deine Bewertung bei vielleicht 2 oder 3 Milliarden und dann musst du liefern. Und vielleicht war das das grundsätzliche Problem. Ich kann jetzt nicht in ihre Zahlen reingucken, aber vielleicht war das irgendwie erst der Druck, dass sie jetzt das irgendwie monetarisieren mussten. Und das wurde jetzt halt monetarisiert, indem Microsoft jetzt halt diese Aktien halt zu einem schönen Preis aufkauft.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass allein der Speicherplatz, den so GitHub braucht, schon ein bisschen was kostet. Das Brötchen beim Bäcker muss ich halt auch irgendwie mit richtigem Geld bezahlen. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist wieder, ne? Es war ja nicht der Torvalds, der es erfunden hat, aber der hat uns halt Git gegeben. Da kommen Leute mit so einer Idee, mit so einem verteilten Versionskontrollsystem an. Man kann also sich irgendwie verteilt seinen Source-Code teilen mit den Leuten auf der Welt und kann das hinterher wieder einfach zusammenführen. Okay, ist eine schöne Idee von GitHub gewesen, da eine bunte Webseite drüber zu machen und irgendwie so ein paar Features noch ringsum anzubieten. Nur das Problem ist halt, wie mit allen zentralen Diensten, man kann eigentlich die Wand sehen, sobald es irgendwie so einen zentralen Dienst gibt. Die haben sich am Anfang noch ein bisschen mit so Leuten wie Bitbucket gehauen. Irgendwann war mal Mercurial besiegt, dann war es halt nur noch Git und dann war auch klar, dass GitHub gewonnen hat. Und das, was wir halt über viele, viele Jahre immer gepredigt haben, föderierte Dienste, die erreicht man halt nicht, wenn man da dem Venture Capital gesponserten Dings da unbedingt vertraut, und deswegen sind nun halt viele wieder von GitHub abgezogen, ne? Zu GitLab zum Beispiel. Der Spaß dabei ist, dass halt GitLab, glaube ich, auch schon ein bisschen Geld so von Microsoft eingesammelt hat. Da sollte man sich halt nicht wundern, wenn da ähnliche Sachen passieren. Ja. Das Drama an der ganzen Geschichte ist eben, wie bei anderen Protokollen, die irgendwie so nach der Erfindung der ersten drei Dienste im Internet gekommen sind, dass Zentralisierung halt irgendwie immer eine ganze Menge Nachteile bringt, die man leider erst ein paar Tage später sieht. Wir haben hier so eine andere News, ne?
Das ist ja schon die Überleitung. Das ist ja genau dasselbe eigentlich, nämlich soziales Netzwerk, was dir jahrelang treu gedient hat, missbraucht jetzt dein Vertrauen oder will jetzt endlich mal Geld sehen. Und zwar geht es hier um YouTube, was ja vielleicht auch nicht so jeder als soziales Netzwerk auf dem Schirm hat. Da denkt man ja klassisch an Twitter und Facebook, an Instagram, aber YouTube ist auch ein soziales Netzwerk. Da tauschen sich Leute auch aus und folgen einander, und da entstehen auch substanzielle Communities. Und zum Beispiel gibt es da manche sehr schöne freie Inhalte, zum Beispiel die diverse Tutorial-Videos von Blender. Also Blender ist ein freies 3D-Grafikprogramm, womit auch die Blender Foundation, die Stiftung, die das macht, öfter mal als Demos freie Kurzfilme produziert, die man dann auf den ihrer Webseite oder zum Beispiel halt bei YouTube nachgucken kann. Und bei YouTube gab es von Blender auch Tutorials. Und das ist anscheinend eine relativ populäre Sache gewesen. Da sind wohl relativ viele Leute raufgegangen, haben sehr viele Views produziert. Und jetzt kam YouTube bei Blender an und sagte: Mensch, es wäre doch richtig super, wenn ihr mal Werbung schaltet. Weil jedes Mal, wenn du bei YouTube Werbung schaltest, dann kriegt YouTube 30% aller Werbeeinnahmen ab und damit finanzieren sie sich. Blender hat keine konkrete Notwendigkeit dafür gesehen, und dann hat YouTube gesagt: Ja gut, also wenn ihr nicht monetarisiert, dann ziehen wir euch halt den Stecker. Und dann ist der Stecker gezogen worden und die Blender-Tutorial-Videos waren plötzlich weg von YouTube. Und das Gleiche ist auch schon eine Woche vorher passiert mit MIT OpenCourseWare. Also MIT ist eine Universität in Amerika mit Technikfokus und IT-Fokus, und die haben relativ viele ihrer Kurse aufgezeichnet und die Aufzeichnungen auch bei YouTube kostenlos reingestellt, aber eben halt auch ohne Werbung. Und das kostet für YouTube halt nur Geld, damit können sie kein Geld machen. Und deswegen wurden die jetzt auch runtergenommen und nicht mehr verfügbar geschaltet. Und MIT wurde halt die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ausgegangen ist. Also es kann sein, dass es da schon ein Update gibt. Also Blender hatte gepostet, dass sie halt so einen Vertrag zugeschickt bekommen haben von YouTube, wo sie halt zustimmen sollen, dass ihre Videos jetzt doch mal monetarisiert werden. Also dass da jetzt doch Werbung eingeblendet wird. Vorne, hinten, in der Mitte, überall, was weiß ich. Und Blender hat dann keine Lust drauf gehabt und hat genau deinen Rat berücksichtigt, nämlich wir gehen jetzt mal auf eine dezentrale Plattform, nämlich PeerTube, haben sich da jetzt einen PeerTube-Server hingestellt und das ist im Prinzip ja auch ein Video-Hosting, was man halt selber betreibt auf seiner eigenen Infrastruktur und was dann mit anderen Instanzen föderiert werden kann von diesem PeerTube oder auch zum Beispiel mit anderen Instanzen, die dieses zugrunde liegende Protokoll ActivityPub unterstützen. Also wenn man zum Beispiel eine Mastodon-Instanz hat und dort irgendwie einen User-Account hat, kann man jetzt auch dem Blender-Account auf PeerTube folgen und sieht dann auch deren Videos, wenn die was Neues posten, direkt in seinem Mastodon-Feed. Also ist das vielleicht am Ende sogar ein Gewinn für die freien föderierten Protokolle und die freien Implementationen derselben.
Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen Werbung machen für die Firma hinter YouTube. Die haben ja vor kurzem ihr Don't Be Evil Slogan aus ihren AGBs oder wo auch immer die das hingeschrieben haben, gelöscht, weil niemand in der Firma richtig wusste, was das überhaupt bedeuten soll. Ja, das Problem ist halt wirklich genau das, ne? Und YouTube ist ja nun mittlerweile, ne, der Platzhirsch bei Video geworden und ja, wenn man sich junge Leute anguckt, die kennen halt nur YouTube, ne? Und den YouTuber und das ist so deren Fernsehen. Dass sie es nicht mal leisten wollen, so ein paar, so, ne, MIT finde ich ganz genauso schlimm wie Blender, um deren Videos da ein bisschen zu streamen, das ist schon wirklich bitter, bitter, bitter böse. Aber so ist nun mal die Realität. Ja, und wahrscheinlich ist es schön, wenn es da ein bisschen Druck gibt für die föderierten Dienste. Mastodon hat mir, glaube ich, auch mal eine Penta-Radiosendung hier, für Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist. Den föderierten Dienst, auf den ich eigentlich wollte, ist in Messenger. Da muss man ja sagen, das gab es alles schon mal. Ne? Mit XMPP kann man sagen, also ne, auch landläufig als Jabber bekannt. Das hatten wir also vor vielen, vielen Jahren schon mal ziemlich groß. Da hat also der Google mitgespielt und hier der GMX und wie die alle heißen. Da hatte man dann auch so irgendwie so ein Chat-Ding da und das hat unter der Oberfläche halt XMPP geredet. Die konnten alle miteinander. Ich glaube sogar der Facebook Messenger konnte das damals. Und irgendwann haben sich die Leute gedacht, so, na, jetzt machen wir hier irgendwie Spezialsachen und da können wir jetzt leider mit dem anderen nicht mehr reden. Und dann hatten wir halt diesen Wildwuchs, dass, wo wir heute sind, dass man so auf seinem Telefon irgendwie 5 oder 10 verschiedene Messenger-Dienste hat. Wenn man dann jetzt irgendwie mit all seinen Leuten reden will und da erreichbar sein will, ja, und da habe ich einen neuen Namen gelernt. Und zwar die Frau Barley, Katharina oder Katrin?
Katharina.
Katharina, das ist unsere Justizministerin gerade. Und die hat sich damit zu Wort gemeldet, dass die jetzt hier da eine Vereinheitlichung will. Die möchte gerne ein Protokoll unten drunter haben, dass also jeder Messenger mit jedem reden kann.
Bitte Matrix.
Ja. Vom Grundsatz her eine super Idee. Ich glaube nicht, dass die damit durchkommt.
Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das letzten Monat in eurer News-Sendung hattet. Matrix wird jetzt von der französischen Regierung gefördert. Die wollen quasi einen internen Messenger haben, womit die ganzen Regierungsangestellten miteinander reden können. So eine Chat-Plattform, also sowas ähnliches halt wie Slack oder Mattermost oder so. Und das soll jetzt auf Matrix-Basis entwickelt werden und da werden jetzt die originalen Matrix-Entwickler unterstützt, das durchzuziehen. Und das wäre natürlich schön, wenn auf die Weise die Steuergelder mal irgendwie eingesetzt werden, tatsächlich freie Software zu entwickeln, anstatt irgendwie die nächste Windows-Applikation.
Ja, schöne Sache. Der Macron ist ja der neue Kumpel von der Merkel, ne? Mit dem sie zusammen hier den Auseinanderbruch der christsozialen Parteien vermeiden will. Meine Mann, das ist echt eine Zeit, in der wir so leben. Ja, was denn noch? Vielleicht sollten wir mal noch ein paar schöne News. Wir hatten ja Anfang des Jahres eine Sendung über Spectre und Meltdown hier mit Thomas und Blitz. Und eine der Aussagen war, da ist noch mehr, ne? Da kommen bestimmt noch Sachen. Und dann hat der Thomas die Geschichte erzählt, dass sie irgendwie hier ein Bier trinken waren und da haben sie halt so ein bisschen geredet und ja, dann ist ihm irgendwie so aufgefallen, das müsste man mal ausprobieren. Und ja, und zwei Dresdner waren jetzt wieder Bier trinken. Und da haben sie gleich die nächste CPU-Verwundbarkeit gefunden. Das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass ganz am Anfang, ne, gab es immer noch so einen Co-Prozessor, der Floating-Point-Operationen gerechnet hat. Den konnte man, also auf meinem ersten Rechner hatte ich sowas, dann konnte man den so dazu stecken und dann hatte man da so einen extra Käfer, der dann Floating-Point-Operationen gerechnet hat und da ging dann irgendwas ein bisschen schneller. So, ne, das ist lange, lange her und dann ist es jetzt in jeder CPU mit drin und da gibt es halt auch Register in solchen FPUs und das Umschalten kann man halt lazy machen, also verzögert. Ja, und das führt dazu, dass man halt dann die Register in einem anderen Kontext wieder auslesen kann. Und da haben wir halt hier in Dresden die Firma Cybros und dann hat noch ein anderer Dresdner die Sache mitentdeckt. Und die sind so weit gekommen, dass sie halt im, glaube ich, Megabit-Bereich Informationen zwischen zwei VMs darüber austauschen konnten. Also das ist eine ziemlich reife Leistung. Das Ganze hatte noch ein Embargo bis August gehabt, aber Theo der Rath, also das ist hier der, wie sagt man das?
Der Chefentwickler von OpenBSD.
Ja, der lautstarke Chefentwickler von OpenBSD, also dem gefiel dieses Responsible Disclosure Zeug nicht. Der findet halt irgendwie, alle OpenBSD-Lücken müssen sofort veröffentlicht werden. Und so denselben Standard legt er halt bei anderen Leuten auch an und deswegen hat er die Sache veröffentlicht. Eigentlich könnte man jetzt eine lange, lange, lange Diskussion über Responsible Disclosure, Full Disclosure, wie viele Leute holt man mit ins Boot. Ne? Wir erinnern uns, dass bei Spectre Meltdown die Kritik war, dass so Leute wie FreeBSD davon irgendwie zu Weihnachten erfahren haben. Die waren dann nicht so richtig happy, weil die irgendwie lieber ihren Weihnachtsbaum schmücken wollten, als jetzt Bugfixes oder Workarounds, sagen wir es mal so, in ihren Betriebssystemen einzubauen, um für Fehler zu kaschieren, die von der CPU her rühren. Alles verständlich, aber naja, egal, das skippen wir mal, da können wir vielleicht mal eine extra Sendung zu machen.
Ich habe jetzt irgendwie gerade den Teil verpasst, wo das eine gute Nachricht war.
Ich freue mich immer, wenn aus meiner Heimatstadt
Dann habe ich aber tatsächlich noch was für dich, weil ich habe jetzt neulich kam Linux 4.17 raus, also die neue Kernel-Version und da ist ein Patch drin von, ich glaube, Studenten oder auf jeden Fall einer Arbeitsgruppe von der TU Dresden, von der Informatikfakultät, die unter einigen Situationen die x86-CPUs bis zu 10% schneller arbeiten lässt. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, was jetzt die konkrete Optimierung war. Es kann, glaube ich, mit Hyperthreading zusammenhängen. Was dann natürlich für OpenBSD wieder nichts bringen würde, aber
ja,
das ist eine andere Sache. Wir sind schon ziemlich hinten in der Zeit mit unseren News.
Also ja, ich sehe da auch Gefahr, muss ich mal sagen, weil wenn so Gefahren erkannt werden, dann kann man die ja auch gerne mal verbieten. Und wenn das so weitergeht, wird wohl dann in Dresden bald das Biertrinken verboten, nehme ich an. Weil das führt zu so vielen Sicherheitslücken, das
ja, trinkt weniger Bier. Nee, aber es ist eine ich meine, ne, dadurch die ganze Sache jetzt so mehr oder weniger erwartet war, dass da also noch mehr kommt und so und die ganze Veröffentlichung ja, weniger geplant war als vielleicht, oder was heißt geplant, ne? Das meine ich gar nicht so, sondern sag mal, so koordiniert war, dass es halt in geordneten Bahnen abläuft, sondern wieder so holter die Polter, genauso wie das im Prinzip mit Spectre Meltdown schon war. Das war ja, Embargo lief ja auch irgendwie noch eine Woche damals. Ist es irgendwie nicht so richtig durch die News gegangen und den zwei Leuten, finde ich, gehört eine ganze Menge Respekt. Die haben es übrigens nicht, das sind nicht die einzigen, die das gefunden haben. Gab es, glaube ich, einen FreeBSD-Entwickler noch und irgendwie noch jemanden. Aber wie gesagt, ich freue mich immer, wenn wir hier Leute beim Pentaradio hatten, die solche wirklich spektakulären Leistungen abliefern. Ja, da muss man mal sagen, wenn euch also an Dresden was liegt, am lokalen Hackerspace, der eingebettet ist in eine Kulturgruppe, Szene im Zentralwerk.
Genossenschaft.
Eine Genossenschaft. Ja, okay, das jetzt.
Das klingt wieder zu links, ne?
Nee, es klingt so nach Organisationsform, um irgendwie.
Es klingt so, als ob wir den ganzen Tag nur Pläne mit Geschäftsordnungsanträgen machen.
Ja, sowas. Und Kampfabstimmung. Irgendwie Steueroptimierung oder so. Nee, aber wir haben hier also da, wo das Kollerradio zu Hause ist, wo der C3D2 zu Hause ist oder seine Heimat gefunden hat jetzt, in dem Gebäude gibt es halt einen großen Saal, wo man also coole Veranstaltungen drin machen könnte. Und was dem Saal fehlt, ist halt eine Belüftungsanlage, um genau diese Veranstaltung machen zu können, um das auch wirklich zu dürfen. Und da läuft eine Spendenaktion, wo man halt so mithelfen kann, die leider 30.000, die das Ganze kostet, zusammenzutragen. Wir sind jetzt 5 Tage, glaube ich, ungefähr vom Ende dieser Spendenaktion entfernt. Uns fehlen nur noch ein paar Cent. Also, wenn ihr einen Groschen übrig habt, geht auf die Suchmaschine eures Vertrauens und sucht nach 30.000 für heiße Luft.
Oder direkt auf startnext.com. Das ist eine Crowdfunding-Plattform. Startnext.com. Und dort 30.000 für heiße Luft.
Ja, ihr müsst nicht die ganzen 30.000 da spenden. wie gesagt, jeder Euro.
Ein bisschen was ist auch schon angekommen. Also.
Ja.
Es fehlt nicht mehr viel, aber es sind auch nur noch 5 Tage Zeit. Also avanti, avanti.
Endspurt.
Nachdem wir jetzt die positiven Nachrichten aus Dresden hatten, gibt es offensichtlich noch einige negative Nachrichten aus Brüssel. Nämlich hat da der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments im Rahmen der I3-Richtlinie oder so ähnlich, musste der sich mit der Frage befassen, ob man denn, wie man denn das mit diesem Urheberrecht endlich mal löst, und hat sich da in seiner Weisheit sowohl dazu entschlossen, dass es ein europäisches Leistungsschutzrecht geben soll. Das haben wir ja schon gesehen in Deutschland, wie gut das funktioniert.
Und in Spanien.
Genau, wenn ihr die Google News in Spanien nutzen wollt, werdet ihr feststellen, wie super die funktionieren.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also die tollen Verlage, die also für ihren Qualitätsjournalismus und ihre investigativen Journalisten einen Haufen Geld ausgeben, die finden es halt ganz, ganz schade, dass die online zu wenig einnehmen. Deswegen bescheren die uns irgendwelche komischen Werbeposter, muss man fast sagen, die irgendwie so 90% des Bildschirms einnehmen, wenn man seinen Werbeblocker vergessen hat einzuschalten. Und die finden das ganz, ganz schlimm, dass dann also der Google so seine Werbung neben dem Link auf deren Newsseiten einblendet.
Was er nicht tut.
Aber das finden die trotzdem schlimm. Wahrscheinlich das ist nicht, keine Ahnung. Also jedenfalls, die wollten da irgendwie ein Gesetz haben, dass sie daran mitverdienen dürfen, weil denen irgendwie das Geschäftsmodell so nicht eingefallen ist. Und dann kommt man dann später und sagt, also jetzt machen wir ein Gesetz, dass wir hier mitverdienen dürfen. Klar, ne, das ist über vereinfacht und es sollen alle was kriegen für die Arbeit, die sie machen, ist schon okay. Nur das Gesetz ging halt genauso, wie das Leute vorher gesehen haben, völlig nach hinten los, weil die ganzen super Verlage dann sofort eingeknickt waren, als sie gesehen haben, dass Google sagt, ja gut, dann wenn ihr nicht wollt, dass wir euch verlinken, dann verlinken wir euch halt nicht. Damit sind denen die Klicks eingebrochen, die haben also noch weniger verdient und sind dann zu Google gekrochen und haben gesagt, oh bitte, 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 nehmt uns doch wieder auf eure Plattform. Ach, na gut, dann bezahlen wir eben doch nichts oder kriegen wir doch nichts von euch. Ja, und weil das so ein super Erfolgsrezept ist, dieses Gesetz, machen wir das jetzt auch in der EU.
Und irgendwie partiell soll das auch verpflichtend sein. Da weiß zwar noch niemand so genau, wie das funktionieren soll. Also damit man jetzt sozusagen nicht mehr Google sagen kann, dass ihr das jetzt doch, ihr dürft das umsonst machen, sondern irgendwie, ja, weiß niemand so genau wie. Und das zweite ganz tolle ist, dass es Upload-Filter geben soll. Die prüfen, ob, wer weiß was, Bilder, Videos, was auch immer, hier auf, also auf YouTube gibt es das ja schon partiell, aber im Prinzip soll es das überall geben, die da kontrollieren, dass niemand anders daran schon das Urheberrecht hat.
Und das funktioniert ja auch richtig super. Bei YouTube gab es jetzt mal so einen Artikel, wo jemand ein 10-Stunden-Video mit Rauschen hochgeladen hat und wenige Tage später gab es da schon 5 Copyright-Claims. Also dass dann mehrere Filmstudios und Musikstudios sich ganz sicher waren, dass sie da ihre eigenen Lieder rausgehört haben oder ihre eigenen Filme gesehen haben. Und dann durfte das Video schon nicht mehr monetarisiert werden oder war schon ganz gesperrt oder vielleicht.
Das hätte ich dir aber vorher sagen können. Ich meine, weißes Rauschen haben die alle mit drin. Deswegen.
Ja, da sieht man schon, wie super es funktioniert, ne?
Ja. Es gab aber auch irgendwie noch sowas Ähnliches. Da gab es ein Kampagnenvideo. Ich weiß gerade nicht mehr von wem. Auf alle Fälle war das dann beliebt und wurde bei RTL ausgestrahlt. Und daraufhin wurde es bei der Originalseite gesperrt, weil ja offensichtlich RTL die Urheberrechte daran hat.
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, was das war, aber das war auch ein ziemlich, ziemlich dickes Ding. Das ist jetzt in irgendwie Europarat oder irgendwo, ist es jetzt also
im Parlament
verabschiedet worden?
Also im Parlament ist es im Rechtsausschuss verabschiedet worden.
Genau, also eigentlich, was wir jetzt, wenn wir die Sache, lange Sache kurz machen wollen, ist, ihr habt, glaube ich, noch Zeit bis zum 3. oder 4. Juli, um auf eure EU-Abgeordneten Einfluss zu nehmen, dass sie das dann im Plenum ablehnen wollen. Näheres dazu findet ihr unter Save Your Internet, glaube ich.
Ja. Ein anderer Teil unseres Planetens, wo das mit dem Save Your Internet ein bisschen schief gegangen ist, weil die da irgendwie so einen Typen in ihr weißes Haus reingewählt haben, der.
Reden wir nicht drüber.
Ja. Der scheint über seinen Fixer animiert worden zu sein, dass das mit irgendwie hier dieser Netzneutralität eine dumme Idee ist. Ne? Wir erinnern uns, haben wir natürlich auch lang und breit immer wieder diskutiert. Es geht einfach darum, oder sagen wir so, ein schönes Beispiel aus der realen Welt war, wo so ein Typ mit seinem Fahrrad irgendwie vor dem Auto rumgetanzt ist und hat sich da ganz, ganz langsam bewegt. Ne, und hat dann gesagt, gut, wenn du jetzt willst, dass ich dich vorbeilasse, dann bezahlst du mir halt was. Und genauso ist es halt in diesem Internet, wo da gibt es halt Leute, die haben verstanden, wie man da Geld verdient. Und dann gibt es andere Leute, die sind jetzt ein bisschen traurig, dass denen solche Geschäftsmodelle nicht eingefallen sind. Aber die anderen Leute, die sitzen halt auf dem Kabel. Und dann haben sie gesagt, gut, wenn ich jetzt deinen Dienst durch mein Kabel durchlassen will, soll, dann kostet das halt was extra. Und wenn du jetzt vielleicht noch viel Daten brauchst, wie du willst jetzt einen Podcast runterladen oder so, dann kostet es eben ein bisschen was, ne? Sonst tröpfelt das halt wie in Afrika früher durch deine Leitung. Und das ist halt der Anfang vom Ende, ne? Da ist es eben dann wirklich vorbei mit freiem Internet. Und das ist jetzt halt dummerweise in den USA passiert, dass der Trump da irgendwie so ein komplett Spasti da, keine Ahnung, wie diese Organisation da heißt, die dafür zuständig ist, aber die haben es halt einfach so durchgedrückt.
Die FCC, also deren Bundesnetzagentur quasi. So, ja, es passt nicht so ganz genau, aber so ungefähr. Und die haben halt da so ein bisschen mehr Exekutivmacht und können halt so Verordnungen durchsetzen. Und das wurde jetzt letzte Woche wohl auch im Senat, also im Parlament, abgesegnet. Allerdings gibt es auch schon wieder Gegeninitiativen auf Ebene der Bundesländer. Also manche Bundesstaaten sind jetzt dabei, ihre eigenen Netzneutralitätsgesetze zu formulieren, weil sie eher demokratisch unterwegs sind. Oder zum Beispiel Kalifornien hat halt die ganzen Silicon Valley Firmen, die halt davon da natürlich Schaden nehmen würden, wenn sie jetzt plötzlich für das Durchleiten ihres Internetverkehrs Geld bezahlen müssten.
Na, interessant fand ich, dass als es beim letzten Mal war, ne, dass alle gesagt haben, Netzneutralität ist wichtig, da waren halt große Buden noch mit dabei und das hat diesmal irgendwie ein bisschen gefehlt. Da gab es wenige große Firmen, die gesagt haben, das ist schon eine gute Sache. Es gab trotzdem irgendwie ein paar Proteste, weil halt so die ganzen Typen, die mit ihrem irgendwie Bildschirm vor der Nase auf der Straße rumlaufen, glaube ich schon verstehen, dass das nicht unbedingt jetzt eine günstige Sache ist. Das gerade bei den Amis, wenn du es anguckst, da das ganze GSM-Netz, das ist halt in der Hand von irgendwie 2-3 großen Firmen und deswegen kostet es da halt.
Meinst du wie bei uns?
Naja, nee, die Amerikaner hatten doch noch viel tollere Sachen, zum Beispiel, dass du bezahlen musst für den Empfang von SMS.
Das ist kreativ.
Ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen verschärfter als hier in Deutschland, wobei Deutschland so im EU-Durchschnitt halt da weinen die Telcos immer noch, dass sie SMS nicht mehr in Gold umwandeln können. Ja,
wollen wir dann, also wir können auch festhalten, der DZIX hatte probiert, dass er dem BND nicht mehr alle seine Daten geben muss, aber leider findet das Bundesverwaltungsgericht, dass das den DZIX nichts angeht.
Zumindest wissen wir jetzt mal, dass das tatsächlich passiert, dass da alles abgeschnorchelt wird. Das war ja auch mal irgendwann Verschwörungstheorie. Also so wie auch die NSA-Datensammlung mal Verschwörungstheorie war, bis 2013 ein gewisser Herr Snowden das dann dokumentiert hat in der Öffentlichkeit. Und jetzt wissen wir eben auch, dass das beim DZIX auch nicht so aluhutig war, da von einer Überwachungsaktion auszugehen.
Gut, ja, das ist nett, dass das hochrichterlich jetzt nochmal bestätigt wurde.
Ja, ich meine, ne, also man muss da wirklich mal sagen, dass der DSX da nicht einfach nur hier irgendwie die Ohren anlegt und mitspielt, sondern die gehen halt wirklich dagegen vor und es gibt irgendwie jetzt mittlerweile noch eine zweite Klage. Da ist noch nicht aller Tage Abend, aber ja, Fakt ist halt, dass unser BND, also der, glaube ich, jetzt ganz viele Fans auch in Österreich gewonnen hat, hier da mal die Glasfaser knickt und sich auch ein bisschen Licht mit sich davon bescheiden lässt. Also wie das Ganze dann funktioniert ist, da wird halt so eine Glasfaser ein bisschen geknickt und dann geht halt ein bisschen Licht raus und das fängt man auf und da hat man halt den ganzen Traffic einmal kopiert.
Also wie ich das verstanden habe, ist das am DZIX, braucht man da nicht so einen fancy Splitter, sondern dort kann man einfach... Da gibt es ja sozusagen den Verteilerschrank und man steckt da einfach seine eigene Glasfaser rein.
Okay, also keine Ahnung, wie wir es im Detail machen, aber
ich glaube, das mit dem Biegen, das ist eher dort, wenn man das so weniger offiziell ab bisschen Licht braucht.
Ja, wenn wir schon bei Massenüberwachung sind. Da gab es auch eine schöne Statistik über die Bestandsdatenauskunft. Das ist, wenn eine Polizeibehörde zum Beispiel eine Telefonnummer hat, die in irgendeinem Zusammenhang mit einer Ermittlung steht und sie möchte gerne wissen, wem gehört denn diese Telefonnummer eigentlich. Und das wurde im Jahr 2017, für das jetzt Statistiken vorliegen, rege genutzt, alle 2,5 Sekunden tatsächlich. Wobei ich sagen muss, bei der Meldung war ich ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, ich hatte so eine Zahl wie... 60 oder 70 Millionen gelesen und das hatte mir nicht so ganz mit diesen alle 2,5 Sekunden zusammengepasst, weil das Jahr hat 314 Millionen Sekunden. Also da hatte mir die Mathe nicht so ganz gepasst, aber es war zumindest die richtige Größenordnung. Also alle paar Sekunden, ob es jetzt nun alle 2,5 oder alle 4 oder alle 5 Sekunden sind, das ist, glaube ich, ist jetzt so nicht die kritischste Frage daran.
Ja, also wenn das mit den 2,5 Sekunden stimmen sollte, seitdem ihr Penta-Radio hört, ist das Ganze jetzt schon über 1000 Mal passiert. Also Scope, ja.
Wobei dann in dem Fall müsste man tatsächlich mal den Einsatz der Polizisten loben, die jetzt in dieser Zeit noch da sitzen und Verbrechen aufklären.
Ja, das ist eine gute Sache.
Alles klar, damit sind wir schon durch die News durch und jetzt würde ich noch mal eine kleine Musik machen, bevor wir dann zum Cloud Computing kommen.
So, es ist ja das erste Mal, dass ich hier im Penta-Radio bin und mir wurde vorher gesagt, weil ich, meine Vorstellung war jetzt quasi so, die News ist so die ersten 10 Minuten am Anfang, mir wurde gesagt, naja, mal gucken, ob wir noch Zeit fürs eigentliche Thema haben. Jetzt sind wir hier schon bei 48 Minuten von 90, also wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns mit Wolkenrechnen zu beschäftigen oder wie es eigentlich heißt, Cloud Computing. Das ist ein sehr umkämpfter Begriff. Man erkennt ja solche Schlagwörter in der Industrie immer daran, dass dann irgendwann angefangen wird, darüber zu streiten, was ist eigentlich jetzt genau dieses Web 2.0 oder Industrie 4.0, was ist denn das überhaupt? Und so ist es beim Cloud Computing auch. Und da hätten wir uns jetzt natürlich hier alleine schon eine Dreiviertelstunde streiten können, was es eigentlich ist. Aber das hat zum Glück schon jemand anders für uns getan, nämlich die Standardisierungsbehörde der USA, die ist NIST. Also vergleichbar mit dem deutschen DIN. Die haben einen.
Die sind für die Zusammenarbeit mit der NSA bekannt, oder?
Auch das, ja. In ihren Kryptostandards ist schon öfter mal der Wurm drin gewesen. Und die NIST hat ein tatsächlich sehr kompaktes PDF mit nur 3 Seiten rausgegeben, auf dem definiert ist, was sie für Cloud Computing halten. Also was vielleicht so einen Konsens der Industrie darstellt. Und ich habe es mir schon mal vorübersetzt, weil ich möchte euch jetzt nicht mit langen englischen Schlankensätzen quälen. Da steht drin: Cloud Computing ist ein Modell für die Bereitstellung von allgegenwärtigem, bequemen und bedarfsgerechten Netzwerkzugriff auf einen gemeinsamen Vorrat von Rechenressourcen. Ressourcen können schnell und unbürokratisch belegt und wieder freigegeben werden. So, was heißt das jetzt alles? Das ist im Prinzip, wir haben irgendwo einen Haufen Technik rumstehen, einen Haufen Server, vielleicht einen Haufen Netzwerk, Infrastruktur, Switches, Router, einen Haufen große Speicherbänke mit Dutzenden oder Hunderten Festplatten und diese Ressourcen können von im Prinzip großen Kundenkreisen, also entweder von allen Leuten oder von Kunden eines einzelnen Unternehmens beliebig genutzt werden. Und das finden wir heutzutage im Internet immer mehr, weil der wesentliche Vorteil von sowas ist natürlich Kostenersparnis. Wenn wir irgendwie einen Anbieter haben, der 10.000 Server betreibt, dann kann er das ökonomischer machen, als wenn jemand nur einen Server betreibt. Das ist dasselbe Prinzip, warum Aldi günstiger ist als jemand, der nur einen einzelnen Supermarkt betreibt. oder für die Dresdner kurz zusammengefasst, warum der Aldi günstiger ist als der Konsum.
Economy of Scale.
Economy of Scale. Wenn wir weiter mit englischen Begriffen uns werfen wollen, was heute noch sehr viel passieren wird. Wie immer in der IT. Das NIST definiert weiter 5 Grundprinzipien, wann es sich bei etwas von Cloud Computing handelt. Das erste Prinzip ist Selbstbedienung. Also, wie ich schon sagte, wir haben irgendwo jede Menge Ressourcen rumstehen und jeder kann sich irgendwie bedienen. Also meistens wahrscheinlich nicht kostenlos. Man zahlt halt entweder mit Geld oder vielleicht mit den eigenen Daten. Also ist da irgendwo so ein Buffet, wo es Rechenressourcen gibt oder irgendwo einen Service, der genutzt werden kann. Das zweite Grundprinzip des Cloud Computings ist der direkte Netzwerkzugriff. Also ich brauche da kein spezielles Tool irgendwie, was mir der Anbieter zur Verfügung stellt, sondern ich kann mit meinem, zum Beispiel mit meinem ganz normalen Webbrowser auf die Möglichkeiten dort zugreifen oder ich habe, wenn ich mir dort einen Server hole, zum Beispiel ein ganz normales SSH und es ist einfach mit dem Internet angebunden. Das dritte Grundprinzip ist, wie gesagt, diese Poolbildung. Also Ressourcen werden aus einem gemeinsamen Vorrat verteilt, also so wie sich halt jeder vom Buffet nimmt, was er braucht. Und das vierte Prinzip ist Elastizität. Das heißt jetzt nicht, dass der Server aus Gummi ist, sondern das beschreibt dieses Betriebsmodell, dass ich mich nicht vorher festlegen muss, ich will jetzt 10 Server haben und dann habe ich halt 10 Server für vielleicht ein Jahr oder wie lange auch immer meine Abrechnungsperiode ist, sondern ich kann diese Ressourcen sehr kurzfristig belegen und auch wieder freigeben. Also wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich brauche jetzt einen Server, dann hole ich mir jetzt einen. Und wenn ich in 10 Minuten auf die Idee komme, jetzt bin ich fertig mit dem Server, jetzt brauche ich ihn nicht mehr, dann bezahle ich wirklich nur für 10 Minuten oder vielleicht, wenn die Abrechnungseinheit eine Stunde ist, dann für eine Stunde. Das fünfte Grundprinzip ist, das konnte ich nicht wirklich ins Deutsch übersetzen, das heißt dort Measured Service und es ist mir jetzt auch nicht so komplett klar, was damit jetzt genau gemeint ist, aber es heißt so ungefähr, dass man kontinuierlich zum Beispiel die Rechenlast oder den Netzwerkdurchsatz misst, den die Kunden erzeugen und darauf basierend die Ressourcennutzung optimiert. Also quasi, wir können uns das vorstellen, halt im realen Leben wäre zum Beispiel ein Buffet so etwas, was wir gesagt haben, wir haben also diesen Self-Service, ich kann da selber hingehen und mir was vom Buffet nehmen aus diesem gemeinsamen Vorrat. Und Elastizität würde zum Beispiel heißen, dass halt ein Koch daneben steht und guckt, welche Sachen sind gerade sehr gefragt und produziert dann diese Sachen umso schneller nach. Also wenn er zum Beispiel sieht, dass jetzt gerade der Schweinebraten beliebter ist als die Eierkuchen, dann werden halt mehr Schweinebraten gekocht. Und das ist eben diese kontinuierliche Messung, die dieser Measured Service als fünftes Grundprinzip enthält. Zum Beispiel ein anderes Beispiel auch aus der realen Welt wäre, dass Uber so ähnlich ist wie ein Cloud-Dienst, denn das ist, ich kann quasi sehr elastisch sagen, ich will jetzt ein Taxi haben, was von hier nach da fährt, während zum Beispiel die DVB nicht sehr elastisch ist. Also wenn ich jetzt zur DVB nachts sage, ich möchte jetzt um 2.17 Uhr gerne einen Bus fahren und der soll mich vom Haltepunkt Pieschen, wo hier das Colloradio ist, bitte ohne Zwischenstopp, keine Ahnung, zur Südhöhe bringen, dann wird die DVB sagen, ja, das ist schön, aber das machen wir nicht. Das ist nicht unser Betriebsmodell. Wir sind hier nicht elastisch, wir haben unseren vorgelegten Fahrplan und wenn der für dich passt, super, ansonsten musst du sehen, wie es für dich funktioniert.
Aber die DVB überfährt dich nicht unterwegs.
Ja, das ist dann Death as a Service. Ja. Das werden wir heute sehr viel sehen. Diese ganzen Cloud-Produkte heißen alle irgendwie as a Service. Also halt die Sache, die bereitgestellt wird, as a Service. Weil zum Beispiel halt Compute as a Service ist halt so, dass ich, also Compute heißt in dem Kontext halt Rechenkapazität, ich habe halt nicht mehr eine Rechenkapazität, die ich irgendwie im Laden kaufe, sodass ich jetzt hingehe und kaufe jetzt einen Server und der ist dann für immer meiner, sondern es ist halt eine Dienstleistung, wenn ich gerade mal einen Server brauche, dann ist irgendwo einer da, den ich nutzen kann. Und so gibt es halt Compute as a Service, Network as a Service, Storage as a Service und so weiter. Und diese drei Grundsäulen, die ich jetzt gerade gesagt habe, Compute, Network und Storage, also Rechenkapazität, Netzwerk und Speicher, sind so die drei Grundsäulen von dem ersten Service-Modell, was bei Cloud Computing zur Verfügung steht, nämlich Infrastruktur as a Service. Das heißt, ich kriege wirklich reine Rechenkapazität in irgendeiner Form oder reine Speicherkapazität oder halt blanke Netzwerkkapazität.
Lass uns mal ein Beispiel machen. Also nehmen wir an, wir wären jetzt irgendwie so ein E-Book-Verkäufer, ja. Und das, was wir also verkaufen, sind irgendwelche Bits, die so ein PDF-Viewer dann als Buchstaben auf einem flackernden Display anzeigt. Und das, was wir dafür brauchen, ist halt Storage, also Speicherplatz irgendwo im Internet. Uns interessiert eigentlich nicht besonders, wo das herkommt, also geografisch gesehen. Wir wollen aber, dass das ganze Ding verfügbar ist. Das heißt, wir haben da jetzt irgendwie ein schönes Buch, das wir Leuten zum Runterladen anbieten wollen. Und da wollen wir halt irgendwie eine URL haben für das PDF. Und da wollen wir halt den Storage-Dienst, den du angesprochen hattest, wo ich halt irgendwie mein Buch hochladen kann und dann können das andere Leute runterladen. So, und das, was uns halt da an der ganzen Geschichte interessiert, ist, dass es halt immer verfügbar ist. Das heißt, wenn wir das jetzt auf unserem Raspi zu Hause im Keller machen würden, könnte es sein, dass vielleicht mal das Internet ausfällt. Das heißt, wir hätten das schon gern irgendwie in einem Datacenter, was irgendwie redundant angebunden ist. Jetzt könnte es sein, dass irgendwie ein Buch aus irgendeinem Grund mal einen Hype hat. Das heißt, wir hätten da jetzt ganz viele tausende Downloads pro Millisekunde. Da wollen wir gern, dass das abgefangen wird. Das heißt, wir wollen gern zu einem Provider gehen, der das Ganze kann, der halt die Netzwerkanbindung hat und nicht irgendwie unsere 128K Upload zu Hause. Ja, und dafür hätten wir so ein Storage as a Service, ne? Also genau. Buchladen, da können Leute klicken. Hier, ich hätte jetzt gern das Comic von Dada runtergeladen. Und dann passiert das eben einfach.
Genau, also du kannst es dann bei einem Storage as a Service Anbieter ablegen. Also ob es jetzt S3 oder Backblaze oder Memset oder wer auch immer ist. Und könntest dann zum Beispiel noch dazu ein Network as a Service buchen, zum Beispiel Akamai oder Cloudflare, um das dann möglichst schön schnell zu verteilen zu all deinen Kunden überall in der ganzen Welt. Also Akamai oder Cloudflare zum Beispiel wird verwendet, wenn man so Videostreaming machen will. Dann werden, oder wenn man einen Podcast hat und den gerne verteilen möchte, dann kann man das bei denen ablegen und die replizieren es dann innerhalb ihrer Infrastruktur, innerhalb ihrer verschiedenen Rechenzentren, sodass man, egal von wo man jetzt kommt und diesen Podcast oder dieses Video runterladen will, kriegt man immer eine schnelle, möglichst lokale Verbindung.
Okay, also ne, das ganze Ding heißt Content Delivery Network. Keine Ahnung, ob es dafür einen deutschen Begriff gibt. Also die Idee ist, dass Inhalt gecached wird. Das heißt, mein Buch, was jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Tokio auf einem Server liegt, das will ich jetzt hier gern in Dresden runterladen und dann wäre halt die Verbindung nach Tokio ja irgendwie ein paar hundert Millisekunden Roundtrip-Time, so ne, Request, und dann geht da irgendwie der Download los. Das will ich ganz schneller haben. Und deswegen habe ich da jetzt in Frankfurt irgendwo einen Cache von irgendwie einen dieser vielen Firmen, die du da genannt hast, oder noch einer anderen. Und aus dem Cache wird dann halt dieser Inhalt angeboten. Das heißt, wenn irgendwie ein großer, keine Ahnung, Softwareanbieter irgendwie ein Update bereitstellt, dann lade ich das nicht immer von irgendwie einem Server in Kalifornien oder aus Russland runter, sondern aus Moskau, sondern das wird halt weltweit verteilt vorgehalten und ich lade dann geografisch irgendwie in der Nähe von einem Server dann das ganze Ding runter.
Und du hast dann halt auch gleich den Schutz, wenn ein DOS-Angriff passiert, also wenn irgendwie jemand ein Botnetz anweist, viel Last auf deinen Server zu erzeugen, dann würde vielleicht dein einer Server unter der Last zusammenbrechen, aber so ein Netzwerk wie Cloudflare oder Akamai, die können da im Allgemeinen damit umgehen, mit den Traffics, die da zustande kommen, eben weil sie halt auf so großen Skalen ausgelegt sind. Also in dem Sinne bietet Cloud Computing so die Möglichkeit, wo es notwendig ist, über die eigenen Möglichkeiten hinauszuwachsen. Ich bin zwar hier nur eine Bude, vielleicht mit 10 Mann, eine kleine Firma, oder ich bin vielleicht nur ein Open-Source-Projekt, aber ich kann halt auf eine relativ große Infrastruktur zugreifen, die auch großen Nachfrage bzw. auch große Angriffe aushalten kann. Nachteil ist dann natürlich, dass zum Beispiel bei so einem CDN, bei so einem Content Delivery Network, aller Traffic, der zu mir geht, durch dieses CDN durchfließt. was natürlich eine super Überwachungsschnittstelle ist. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die NSA auch irgendwann an der Tür steht mit der entsprechenden richterlichen Anordnung, dass wir jetzt hier auch eine komplette Kopie haben wollen.
Ja, wobei die natürlich ganz genauso zu deinem Server-Provider hingehen könnten und sagen, hier, wir möchten da gern mal was zwischen Ethernet-Stecker und deiner Netzwerkbuchse stecken. Eine andere Sache, die halt noch mittlerweile auch relativ populär geworden ist, wenn ich jetzt irgendwie einen Messaging-Dienst mit T anbiete und der Putin sagt, das finde ich jetzt aber doof, dass du hier in meinem Land deine App zum Download anbietest, dann kann das sein, dass ich irgendwie versuche, zu einem dieser großen Cloud-Anbieter zu gehen, weil ich dann hoffe, dass dann der Putin sagt, naja, wenn dann YouPorn auch nicht geht, dann ist mir das wichtiger, als den anderen Dienst zu sperren. Funktioniert aber nicht immer.
Na, bei YouPorn könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass die ihr eigenes CDN haben. Also so Videotraffic, gerade für Erwachsene, macht ja doch einen substanziellen Anteil des Internet-Traffics aus.
Ja. Ja. Früher gab es den Spruch, Hackers built the Internet, Porn made it great. Oder irgendwie so.
Genau, also wir haben diverse solche Infrastructure-as-a-Service-Anbieter heutzutage. Also ich habe hier bei Netzwerk haben wir jetzt schon diese CDNs genannt, Akamai, Cloudflare, bei Storage haben wir auch schon ein paar genannt, bei Compute ist im Prinzip, da haben wir im Prinzip so die ganzen normalen Hoster, die wir auch schon aus früheren Zeiten kennen, so aus den 90ern und 2000er Jahren, wo man sich dann halt so... Bitte?
AOL? Nee, sorry.
wo man dann halt hingehen konnte und sich einen einzelnen Server irgendwie holen konnte. Der wesentliche Schritt, der da beim Cloud Computing noch dazugekommen ist, ist quasi, dass man dass da heute keine menschliche Interaktion mehr erforderlich ist. Also früher irgendwie, wenn man da einen Server irgendwie bestellt hat oder auch eine VM, dann wurde da vielleicht noch hintenrum von einem Mitarbeiter was konfiguriert und es gab dann da so einen Tag Wartezeit, bis man dann seinen Server bekommen hat, vielleicht per E-Mail die Anmeldedaten sogar noch bekommen hat in den Anfangszeiten. Und heute geht das viel automatisierter. Also Hetzner hat ja jetzt auch vor ein paar Monaten mit großem Trara ihre Hetzner Cloud gestartet, wo es jetzt auch die entsprechende Programmierschnittstelle gibt, mit der man automatisiert sowas hochfahren kann, wo man sich automatisierten Server klicken kann.
Ja, ne? Also weil du Hetzner genannt hattest, früher war das so, die hatten halt irgendwie IKEA, also keine Ahnung, vom Hören sagen, ich mag da komplett falsch liegen, hatten die so IKEA-Regale, wo die irgendwie so Desktop-PCs vermietet haben.
Nein.
Das ist mittlerweile alles anders. Da kann es mal passieren, dass im Vogtland irgendwie jemand zu viel Strom zieht und da fährt alles runter. Aber richtig, was du angesprochen hast, ist, sie haben jetzt irgendwie so eine Programmierschnittstelle. Das heißt, man kann halt programmatisch irgendwie VMs hoch und runter fahren und natürlich auf viele andere Dienste auch zugreifen. Ne? Also klar kann ich so einen Storage-Dienst über meine Programmierschnittstelle komplett skripten. Und genau diese ganzen anderen Ressourcen, auf die wir jetzt vielleicht alle noch kommen, also Content Delivery Network hatten wir mittlerweile, Compute hatten wir, da gibt es ja noch viel anderes Zeug, die kann ich halt über eine Programmierschnittstelle praktisch skripten. Das heißt, ich hätte jetzt gern irgendwie ganz viel Compute Power, also keine Ahnung, ich habe irgendwie, Bitcoin ist gerade so das neue Ding und da will ich jetzt ganz viele Dinge da rechnen, dann kann ich das halt skripten. Und wenn irgendwann sich das Ganze halt nicht lohnen sollte, dann kann ich das auch automatisch alles wieder runterfahren.
Und das ist auch durchaus nicht zu unterschätzen, der Wert dessen, dass man das programmatisch steuern kann und verskripten kann. Also ich meine, ich werde jetzt hier nicht irgendwie Marketing-Sprech machen und vor einem Paradigmenwechsel sprechen oder sowas, aber es ermöglicht schon Dinge, die vorher einfach nicht möglich waren. Also wenn man zum Beispiel eine Applikation entwickelt, die irgendwie auf mehreren Servern läuft und dann gibt es einem die Möglichkeit jetzt, dass jeder Entwickler sich einfach mal so über diese API irgendwie drei Server holen kann und wahrscheinlich dann mit der nächsten Automatisierung kann er sich dann automatisiert eine Testinstallation von seinem Programm aufsetzen. Und das ermöglicht dann völlig neues Arbeiten. Also ich weiß, in meinem ersten Team, wo ich gearbeitet habe, hatten wir eine Web-Applikation, von der es insgesamt global 3 Installationen gab, also eine Test- und Entwicklungsinstallation, in eine Qualitätssicherungsinstallation und in eine Produktivinstallation. Und die Entwickler haben halt alle gleichzeitig quasi an dieser Entwicklungsinstanz gearbeitet. Und ja, wenn die irgendwann mal runtergefallen wäre, also ich glaube nicht, dass es jemanden gegeben hätte, der die ohne weiteres wieder aufsetzen könnte. Während halt, wenn du jetzt sowas hast, dass du automatisiert dir Server holen kannst, also virtuelle Maschinen meistens dann, dann kannst du halt sowas automatisieren, dass es irgendwo ein Skript gibt, ein kleines Programm, womit jeder Entwickler sich seine eigene Entwicklungsumgebung aufsetzen kann, und dann ist halt schon mal die Gefahr wesentlich geringer, dass ich mit anderen Entwicklern irgendwie zusammenstoße, wenn ich irgendwelche Änderungen machen will. Und ich habe halt dadurch diese Absicherung, dass ich halt tatsächlich weiß überhaupt, wie ich mein System aufsetzen kann. Denn ich kann ja dieses Skript einfach mal laufen lassen und gucken, ob es funktioniert, was da hinten rauskommt. Und das gibt mir, da kann man schon besser schlafen nachts. Und die nächste Sache, die du machen kannst, ist, wenn du jetzt eine Applikation hast, die, wie es im Fachjargon heißt, horizontal skaliert, also quasi ich habe da irgendwie Komponenten, von denen ich einfach mehrere nebeneinander stellen kann und dann arbeiten sie gemeinsam. Also ich habe zum Beispiel, mein E-Book-Laden geht jetzt gerade irgendwie durch die Decke, und ich stelle jetzt fest, mein einer Webserver, der da steht, der kann jetzt leider die Last nicht mehr handhaben. Dann könnte ich ja einen zweiten und einen dritten Webserver daneben stellen, der auch Anfragen von anderen Kunden beantwortet gleichzeitig. Und was dann für den Kunden zwar von außen wie eine gesamte Webseite aussieht, aber hintenrum sind es halt mehrere Webserver, die Arbeit sich aufteilen. Und wenn ich jetzt eben so eine Programmierschnittstelle habe, mit der ich mir neue Server holen kann oder nicht mehr gebrauchte Server löschen kann, dann kann ich das automatisieren, dass ich sehe, wenn jetzt die Last auf meine Server zunimmt, dann klicke ich mal einfach in der API einen neuen Server und installiere dort mein Programm, meinen Webserver, meine Webseite und nehme den mitten in diesen Pool auf. Und wenn ich dann sehe, dass die Last jetzt wieder zurückgegangen ist, dann wird wieder ein Server weggelöscht, damit ich natürlich auch Geld spare, weil diese Server kosten ja Geld, wenn sie laufen. Und so kann ich zum Beispiel als Händler darauf reagieren, wenn jetzt meinetwegen der Weihnachtseinkauf ansteht, oder in Amerika ist es ja dann Black Friday, wo alle wie wild irgendwie in die Läden rennen oder in den Online-Shops klicken, dann kann halt meine Applikation von sich aus von 3 auf 10 Server hochskalieren, und wenn es wieder vorbei ist, dann von 10 auf 3. Das Problem ist natürlich...
Ja, und das Ganze kannst du halt bei großen Anbietern noch geografisch verteilen. Also das heißt, du kannst jetzt sagen, jetzt ist gerade Tag in Asien, in Japan, und da kaufen alle dort dein super E-Book, und da sagst du halt, das skalierst du da hoch. Dann gibt es meistens von diesen Anbietern noch Mechanismen, dass du sagen kannst, okay, wenn jetzt im Durchschnitt die CPU-Auslastung über so und so viel Prozent ist für so und so lange, dann nehmen einfach neue Server dazu. Wenn es wieder drunter geht, dann skaliert das Ganze wieder automatisch runter. Dann ist irgendwie gerade Nacht in Japan, dann switche halt auf das nächste Datacenter, um halt lokal zu sein oder halt dicht an deinen Kunden dran zu sein. Dann geht das Ganze, was weiß ich, in Frankfurt los und dann irgendwie irgendwo an der Ostküste in den USA und dann an der Westküste. Ne? Also solche Sachen sind alle komplett eben programmatisch, also oder automatisch heutzutage möglich. Ja, und da ist das Schöne, dass hier halt solche Anbieter, solche Ressourcen halt zum Hoch- und Runterskalieren zur Verfügung stellen. Und das Ganze geht mittlerweile auch sekundenbasiert in der Abrechnung.
Das Problem ist natürlich, was ich jetzt gerade als Beispiel hatte, war zum Beispiel, dass halt die Online-Shops hochskalieren wollen, wenn jetzt gerade Weihnachtseinkäufe sind oder in Amerika dieser Black Friday, der ja noch viel konzentrierter auf einen Tag ist. Denn das Problem ist ja dann, dass alle gleichzeitig ankommen und gleichzeitig hochskalieren wollen, also zumindest all die Online-Shops. Und damit das irgendwie funktioniert, willst du ja schon einen Anbieter haben, der dafür genügend Reserve hat. Du willst ja nicht feststellen, dass dein Anbieter jetzt irgendwie sagt, ja, das ist zwar schön, dass du jetzt einen weiteren Server haben möchtest, aber unsere Server sind leider gerade alle voll. Das Datacenter hat jetzt leider keinen weiteren Platz. Da ist jetzt leider Schluss, aus die Maus. Und deswegen haben sich so 3 große Anbieter rauskristallisiert, die im Marketing-Sprech Hyperscaler heißen, also auf einer Hyperskala arbeiten. Das sind Amazon mit ihren Web-Services, das ist die Google Cloud-Plattform und das ist von Microsoft Azure, also Azure wie die Farbe. Und die haben für uns Normalsterbliche, sieht es aus wie einfach unendlich Ressourcen. Also bei so einem Hyperscaler könnte ich jetzt hingehen und könnte jetzt wahrscheinlich sagen, ich möchte jetzt 10.000 Server haben und die sagen, ja klar, was noch? Vielleicht noch eine kleine Pommes dazu. Überhaupt kein Problem. Das wäre vielleicht bei Hetzner schon ein bisschen schwieriger. Genau, das war jetzt dieses erste Service-Modell Infrastructure as a Service. Gibt da noch zwei weitere. Für jemanden, wenn ich jetzt irgendwie sage, es ist ja gut und schön, dass man hier so einen Server klicken kann, aber dann muss ich ja doch wieder den Server selber administrieren und das ist ja auch ganz schön lästig. Da muss ich von Hand Betriebssystem-Updates einspielen und ich muss von Hand irgendwie die Umgebung installieren, in der meine Applikation läuft. Aber ich will doch einfach nur hier meinen PHP-Webshop betreiben. Ich habe hier meine PHP-Applikation und die soll da irgendwie laufen. Oder es ist meinetwegen eine Ruby-Applikation. Und dafür gibt es dann die nächste Ebene von Cloud. Das ist dann ein Plattform-as-a-Service. Bekannter Vertreter ist da zum Beispiel Heroku für Rails-Applikationen. Also Heroku funktioniert dann so, ich gehe da hin und ich sage jetzt nicht, ich will einen Server haben, sondern ich sage, hier ist meine Applikation, lass die mal laufen. In dem Fall sind die auf Rails-Applikationen beschränkt, also Ruby on Rails, eine Programmiersprache und entsprechendes Framework für die Anwendungsentwicklung, also für Web-Applikationen. Und dann wird wahrscheinlich im Hintergrund auch irgendwie eine VM aufgesetzt oder heutzutage ein Container. Und Heroku kümmert sich dann halt um alles, was irgendwie um den Betrieb sich dreht bei diesen Sachen. Also es wird halt sichergestellt, dass mein HTTP-Traffic von außen irgendwie in diese Rails-Applikation reinkommt. Man kümmert sich um sowas wie Logging, also dass Fehlermeldungen, die vielleicht aus meiner Applikation rauskommen, aufgezeichnet werden und mir irgendwo zur Verfügung stehen später, dass das alles schön abgespeichert wird. Es werden vielleicht Metriken gesammelt, zum Beispiel, dass ich irgendwie so eine schöne Statistik sehen kann, wie viele Anfragen gehen jetzt pro Sekunde durch und wie viel Traffic habe ich und wie hoch sind meine Fehlerraten vielleicht oder solche Sachen. Und das wird dann alles zusammengepackt zu dem Plattform as a Service und ich muss dann nur noch die Sachen hinbringen, die meine eigentliche Applikation betreffen, also was jetzt meine konkrete Applikation tun soll an Code.
Ich muss mal einwerfen, andere Mütter haben auch schöne Web-Frameworks.
Ich bin absolut kein Freund von Ruby on Rails, aber ich kenne keine anderen Produktnamen von Plattform as a Service, außer wenn ich jetzt Werbung für meinen Arbeitgeber machen würde, was wir natürlich in so einem Podcast hier nicht machen.
Das Python on Rails heißt Django.
Aber ich weiß ja nicht, wie die entsprechende Plattform as a Service dazu heißen würde.
Nein, du kannst bei Heroku kannst auch Django klicken.
Ach so.
Ja, ja. Die können ja meistens mehrere sein.
Du siehst nämlich, ich bin halt auch, ich mag halt sowas selber zu betreiben, deswegen kenne ich mich damit nicht aus.
Ich kann es auch nur vom Hören sagen.
Also ich sehe es ja dann immer, wenn dann irgendwelche Leute halt so Domains meindienst.herokuapp.com haben. Na gut, wenn jetzt,
ja, oder,
wenn ja, wir jetzt Plattformen...
Weil du schon gesagt hattest, die tollste Programmiersprache von allen, PHP, da gibt es dieses WordPress, was man sich ja da auch irgendwie klicken kann. Nicht sollte, aber kann.
Genau, das ist ja dann jetzt schon der Übergang zum nächsten, wenn ich jetzt quasi sage, ich habe nicht nur keine Meinung dazu, wie das Betriebssystem aussieht und die Plattform, auf dem das läuft, sondern ich habe auch keine Meinung dazu, wie die Software ist, sondern ich will einfach nur, dass so eine Software läuft, die für mich Dinge tut, dann kann ich zum dritten Betriebsmodell, zum dritten Servicemodell greifen, das ist Software as a Service. Und da wäre ein Beispiel zum Beispiel WordPress.com, was so eine Firma ist, die für einen WordPress-Blogs betreibt. Also die haben halt sich nicht nur auf die Sprache oder das Framework festgelegt, was da auf ihren Servern läuft, sondern sie haben schon die Software vorgegeben und man kann dann vielleicht noch ein paar Plugins dazu installieren. Aber ansonsten wird mir diese Software so bereitgestellt. Zum Beispiel GitHub wäre auch in dem Sinne Software as a Service. Das wird mir halt über die Webseite bereitgestellt. Da verschwimmt dann auch die Sache so ein bisschen.
Genau zu wissen, aber ich glaube, die gehören jetzt zur selben Mutter, oder?
WordPress.com? Wüsste ich nicht, dass das zu Microsoft gehört.
Nee.
Wäre mir neu.
Aber ich glaube, das hatte ich mal gelesen. Ja, egal.
Das können wir nochmal fact-checken. Genau, also da verschwimmt die Sache dann langsam so ein bisschen, denn im Prinzip kannst du dann alles sagen. Alles, was irgendwo im Internet läuft auf jemand anderes Computer, kann man als Software as a Service bezeichnen, wenn halt irgendeine bestimmte Anwendung bereitgestellt wird. Also dementsprechend wäre auch irgendwie Google Docs Software as a Service, ja, im Prinzip alles, was nicht nur so eine blanke Webseite ist. Deswegen finde ich den Begriff auch fast schon so ein bisschen schwierig. Aber persönliche Meinung.
Kurz noch reingrätschen darf, also als Spezialfall von Software as a Service dürfen wir natürlich nicht das sogenannte GaaS vergessen, also Games as a Service. Das gibt's. Ich habe das vor der Sendung mal kurz recherchiert, fand das ganz lustig, eine Anekdote. Und zwar gibt's das seit 2005 anscheinend und da gab es so einen finnischen Anbieter namens G-Cluster, der irgendwelche Casual Games über IPTV bereitgestellt hat und zwar nur auf Zypern. Also Zypern, kleine Insel da unten, 1 Million Einwohner, also fand ich ganz lustig. Hab's auch eine Zeit lang ein bisschen größer von Nvidia mit Nvidia Grid. Inzwischen,
das gibt's nicht mehr?
Bitte?
Das gibt's nicht mehr?
Ja, irgendwie noch so nebenbei, aber seit diesem Jahr ist ja jetzt in der Beta-Version das, wie heißt es nochmal gleich, GeForce Now. Das soll wohl the new way to game sein. Und also wie gesagt, Beta anscheinend noch Quartal 1 2018 und danach, habe ich jetzt vorhin gelesen, ab 9,99 Euro pro Monat kannst du dich dann einmieten. Dort läuft dann dein Game auf irgendwie mittleren Details und kannst das sogar auf irgendwelchen Handhelds, also gibt es irgendwie Apps für iOS, Android und Co., kannst du das dann reinziehen. Aber brauchst natürlich eine Mindestbandbreite von irgendwie 25 bis 50 Mbit pro Sekunde. Also
für Deutschland ist es
nicht. Weißt Bescheid. Genau.
Also Gaming as a Service, also halt dieses Streaming von Spielen, das ist so eine Applikation, da bin ich irgendwie noch so ein bisschen ungläubig, dass das tatsächlich funktioniert, weil da ja die Latenz ein riesiges Problem ist. Ja, aber klar, gut, wahrscheinlich ist das jetzt genauso, wie wir uns wie Anfang 2000 auch nicht vorstellen konnten, dass Videos im Internet funktionieren irgendwie. Weil wie soll denn das gehen mit der Bandbreite?
Genau, na, für FPS brauchst du schon irgendwie 100 Millisekunden oder so oder weniger. Es gab ja mal eine Zeit lang das, den Steam Link, der wurde ja, ist ja inzwischen obsolet, weil es irgendwie eine App gibt für Fire TV und inzwischen auch für Android und iOS.
Also mein Bruder hat einen zu Hause und ist davon relativ begeistert.
Okay, interessant. Ich habe auch einen und naja, also mit WLAN ist schon schwierig.
Na, der hat LAN, der hat gleich die Chance genutzt, der hat jetzt ein Haus Kabel gebaut verlegt. Und hat, ja, der ist Bauingenieur, der hat relativ viel selber gemacht und der hat halt zusammen mit den Stromkabeln gleich überall Cat 7 hin verlegt und hat im Hauswirtschaftsraum einen Rack switched zu stehen.
Das ist natürlich ambitioniert.
Das ist zukunftssicher.
Ja, wir hatten doch schon das Thema Cloud-Services zu Hause angeschnitten. Vielleicht wollt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen. Also es gibt ja verschiedene Arten von Cloud-Services, die man zu Hause betreiben kann. Also bekanntester Vertreter dürfte wahrscheinlich die Storage-Cloud sein, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Meinst Nextcloud?
Zum Beispiel?
OwnCloud oder sowas. Ja. Das ist ja tatsächlich, als wir im Vorgespräch waren, wurde mir so gesagt, ja, bei Cloud denken ja eigentlich erstmal alle an Storage, weil zum Beispiel iCloud von Apple ist halt hauptsächlich Storage und Dropbox ist zum Beispiel nur Storage und Google Drive. Und das ist halt so, was die Leute so verbinden, also die normalen Nicht-ITler, die reinen User, wenn man dieses Wort Cloud einwirft, während halt für die ITler das hauptsächlich halt Cloud Computing ist, mit dem wichtigen zweiten Wort noch dazu, oder halt Cloud Network oder so. Und natürlich, Cloud heißt ja nach dem bekannten Diktum halt, there is no cloud, only other people's computers. Und das heißt natürlich, was da irgendwie in der Cloud läuft, zumindest wenn es irgendwie freie Software ist, kann man prinzipiell auch zu Hause betreiben. Also statt Dropbox kann ich halt auch zu Hause irgendwie OwnCloud oder Nextcloud oder wie diese Lösungen alle heißen, betreiben. Vielleicht auf dem Raspberry Pi, ich glaube, da gibt es sicher auch schon mal eine Sendung zu sowas, was man so alles zu Hause selber hosten kann. Genauso, alles, was irgendwie Software as a Service ist, das kann man sich auch selber zu Hause hinstellen. Also ich hatte zum Beispiel vorhin als Beispiel gesagt, GitHub, was ja auch in dem Sinne Software as a Service ist, genauso kann ich halt selber zu Hause auch mir einen GitHub-Klon betreiben. Also nicht GitHub selber, weil das ist proprietär, aber es gibt zum Beispiel Gox oder Gitty oder von GitLab die freie Variante, die man sich auch zu Hause auf dem Raspi installieren kann. Aber das Problem ist halt, da verliert halt dieser Begriff Cloud schon wieder so ein bisschen seine Bedeutung. Deswegen hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, bei Software as a Service, da bin ich, habe ich so ein bisschen Probleme mit dem Begriff, weil da verschwimmt so die Grenze zu Web-Applikationen. Alles, was irgendwie im Internet eine Anwendung ist, ist letztendlich, kannst du genauso gut als Software as a Service bezeichnen. Aber was bringt denn das dann? Ne, wenn ein Begriff keinen Ausfluss mehr hat, dann verliert er seine Bedeutung. Aber ja, tatsächlich diese private Cloud ist durchaus relevant, denn es gibt da vier verschiedene Modelle, die auch in dieser NIST-Definition stehen, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Es gibt einmal die Private Cloud. Das heißt, es ist für verschiedene Teams in derselben Organisation. Also zum Beispiel irgendwie eine Firma geht jetzt hin und stellt sich in ihrem Datacenter eine eigene Private Cloud auf, die dann ihre Teams auf die Art und Weise benutzen können, wie sie auch bei Amazon oder Google die entsprechenden Dienste benutzen könnten. Dann gibt es eine Community Cloud. Das steht da in der Definition drin, ist mir jetzt noch nicht so über den Weg gelaufen als Begriff. Soll bedeuten, dass du eine Community von verschiedenen Organisationen oder verschiedenen Firmen hast, vielleicht in einer Branche, die sich so eine Infrastruktur teilen. Also vielleicht zum Beispiel, wenn du eine Gruppe von NGOs irgendwie sich zusammenfindet, die für ihre Arbeit irgendwie Rechenressourcen brauchen und stellen sich dann gemeinsam so eine Cloud hin, das wäre dann eine Community Cloud. Und diese öffentlichen Dienste, die wir jetzt schon einige genamedroppt hatten, ist dann Public Cloud, also halt für jedermann zugänglich. Oder vielleicht nur mit geringen Einschränkungen, vielleicht irgendwie nicht für Iraner oder je nachdem, wie gerade die Embargo-Lage der USA ist. Aber ansonsten ohne irgendwelche Einschränkungen. Also natürlich für jeden, der Geld mitbringt. Und das vierte Modell ist Hybrid Cloud. Das ist... Das habe ich auch schon erlebt, dass das ein totales Buzzword war. Das ist im Prinzip, wenn du mehrere Cloud-Deployments hast, die irgendwie zusammenhängen. Also du hast vielleicht irgendwie deine private Cloud, die aber auch in irgendeiner Weise verbunden ist mit einer Public Cloud, die woanders steht. Also wenn du zum Beispiel deine private Cloud hast, aber dann die noch mit einem Content Delivery Network verschaltet ist, die dir dann die Netzwerkkapazitäten nach außen hin bereitstellt. Ja, und mitunter ist das natürlich auch verschachtelt. Ne? Also wenn ich einen Software-as-a-Service-Anbieter habe, kann es ja durchaus sein, dass der dann wiederum darunter einen Plattform-as-a-Service-Betreiber nutzt und der benutzt vielleicht einen völlig anderen Infrastructure-as-a-Service-Betreiber. Es führt dann eventuell zu dem Effekt, dass man zwar bei sehr vielen verschiedenen Anbietern ist, aber wenn Amazon dann down ist, dann ist irgendwie alles aus. Ich hatte so ein Erlebnis, da wollte ich Minecraft spielen, wo ich jetzt irgendwie erstmal nicht so direkt an Cloud denke. Also da ist dann zwar irgendwie so ein Anmelden-Knopf auf dem GUI, bevor man spielen kann, wo dann auch Updates geprüft wird und sowas, aber das hatte ich jetzt irgendwie noch nicht so wirklich mit Amazon in Verbindung gebracht, aber einen Tag hatte ich mich mit ein paar Kumpels verabredet und wollte auf meinen Server gehen und dann ging halt Minecraft nicht und dann berichteten die Kollegen im Chat dann auch, dass sie auch nicht raufkommen. Und dann dachte ich so, naja gut, das wird sicher nur ein paar Minuten sein, das Problem ist dann gleich behoben, das wird wahrscheinlich vielen Leuten auffallen und gehe dann so nebenbei auf Hacker News und da ist oben die erste Schlagzeile, Leute, Amazon ist down. Und das hat die halbe Welt runtergerissen anscheinend. Also das ist natürlich dann auch
Wann war denn das?
Moment, das kann ich rausfinden.
Weil die Sache ist, ne, Microsoft, die sind ja auf einer super Endkaufstour. Ich glaube, das Minecraft gehört ihnen auch mittlerweile.
Naja, es war auf jeden Fall schon lange, nachdem Minecraft gekauft wurde.
Das war
am 28. Februar 2017 um 19.45 Uhr. Das finde ich tatsächlich relativ einfach, weil das ist auf den Top 20 der höchstgevoteten Hacker-News-Einträge aller Zeiten.
Dass Minecraft nicht ging?
Ja. Nee, dass S3 down war.
Okay.
Also ich glaube, in US East 1 war es auch nur. Das war dann am Ende irgendwie so katastrophal, dass sogar die Statusseite von S3 down war.
Ich kann mich daran erinnern, dass meine Apple-Software-Updates nicht gingen.
Am 28. Februar 2017?
Dann war es auch noch, wo ich da war.
Na, ich hatte auch irgendwie sowas gehört, dass Apple ihr iCloud auch in der irgendwo anders in der Cloud hostet und ich hatte mal irgendwie so eine Meldung gesehen, dass sie von einem der Hyperscaler zu einem anderen umgezogen sind. Also ich weiß jetzt absolut nicht mehr von wem zu wem, Aber ja, also es kann natürlich am Ende gut sein, dass sich das ganze Internet dann irgendwie an so einem Punkt entwickelt, wo wir alle irgendwie über 20.000 Unterhändler alle nur noch bei Amazon, Google und Microsoft sind. Und wenn dann irgendwie einer von dreien ausfällt, dann ist dann das Internet aus. Naja.
Vielleicht, weil wir jetzt noch 5 Minuten haben, kann man das Ganze so zusammenfassen. Also, wenn wir Strom wollen, dann haben wir halt ja die Steckdose und dann kommt der Strom raus. Ne? Und wenn wir jetzt ein bisschen Strom brauchen für irgendwie eine schöne LED-Lampe mit, was weiß ich, 7, 10 Watt, dann ziehen wir halt das. Und wenn wir unser Bügeleisen ansteigen wollen, dann kommen da irgendwie 1000 Watt raus oder keine Ahnung, was so ein Bügeleisen heutzutage zieht. Mhm. Und in diesem ganzen Begriff Cloud Computing, der halt so eine Abstraktion ist für irgendwas, was man nicht richtig beschreiben kann oder, ne, also wenn man es versucht, irgendwie seiner Oma zu erzählen, dann versteht er es eh nicht. Da ist halt schön, da sagt man dann Cloud und dann ist alles klar. Da ist es halt so, dass aus der Steckdose eben ganz viel Computer rausfällt, ne? Und zwar jetzt nicht irgendwie so, was man sich auf den Schreibtisch stellt, sondern das, was man halt so als Server auf der anderen Seite hat, also keine Ahnung, wir hatten vorhin einen Buchladen, anderes Beispiel, ich habe jetzt irgendwie so ein super Spiel, keine Ahnung, irgendwie so ein Ding, die sind heute alle, dass sie irgendwas nachladen aus dem Internet. So, und dann weiß ich nicht, ob mein Spiel abhebt, weil das halt von vielen verschiedenen Sachen abhängt. Und jetzt nehmen wir an, das passiert wirklich, dass ich also da so ein Knaller, irgendwie hier so Flappy Bird oder keine Ahnung, wie das so hieß, so ein Ding lande, und dann brauche ich halt ganz, ganz viel Storage auf der anderen Seite oder irgendwie Compute Power oder keine Ahnung. Und dann kann ich das halt dynamisch da aus meiner Steckdose rauspurzeln lassen. Und Steckdose bedeutet halt Internet. Ne? Oder so wie wir halt früher gedacht haben, das Internet ist irgendwie ein Verbund von Routern und Netzwerken. Nee, so ist es eben nicht. Das ist ein Verbund von Computern. Und diese Computer, die müssen irgendwo stehen und die kann ich mir halt dynamisch, wie du vorhin gesagt hattest, elastisch dazu klicken. Und so ein Computer ist eben heutzutage jetzt nicht nur irgendwie, dass ich da was habe, wo ich mich einloggen kann, dann kann ich mein Programm ausführen, sondern das kann halt auch irgendwie eine Applikation sein, also keine Ahnung, im einfachsten Fall vorne so ein WordPress, aber da brauche ich halt hinten eine Datenbank. Bei diesen ganzen Cloud-Providern kann ich mir halt irgendwelche Datenbanken noch dazu klicken, wo ich nur sage, ich hätte irgendwie eine SQL-Datenbank mit so und so viel Speicher und keine Ahnung, redundant und tatütata. Muss ja alles bezahlen, aber kann ich da halt klicken. Und so kann ich mir halt mein ganzes Data Center zusammenbauen. Ja, und das kommt da halt feingranular abgerechnet aus der Steckdose raus. Und das ist dieses ganze Cloud Computing.
Ja, jetzt bin ich absolut entsetzt, dass es schon fast um 11 ist, dass wir jetzt gleich Schluss machen müssen. Wir haben gar nicht die ganzen interessanten Sachen angesprochen, die ich mir hier noch für hinten aufgeschrieben hatte, wo ich so ein bisschen selber erzählen könnte, was ich auf der Arbeit so alles für coole neue Technologien einsetze. Da können wir im Prinzip eigentlich nächsten Monat sogar Teil 2 machen, wenn nicht irgendein anderes Thema dazwischen kommt. Es gab noch eine Frage im Chat auf unserem Pad, nämlich warum will man für Entwicklungsmaschinen die Cloud nutzen und nicht zum Beispiel Vagrant? Das ist ein durchaus richtiger Einwand. Ich hatte gesagt, man kann diese Cloud-API verwenden, um sich eine Entwicklungsumgebung aufzusetzen in einer reproduzierbaren Art und Weise. Und Vagrant ist im Prinzip dasselbe, aber es setzt die virtuellen Maschinen nicht in der Cloud auf, sondern lokal. Habe ich jetzt in der Kürze der Zeit keine zufriedenstellende Antwort. Womöglicherweise gibt es technische Funktionen, die es nur in der Cloud gibt. Meinetwegen, wenn ich mir GPUs haben möchte in großen Mengen, das wäre zum Beispiel ein Grund dafür.
Dann klicke ich mir das. Oder ich will irgendwie einen Linux-Kernel kompilieren und das dauert irgendwie 10 Minuten auf meiner Maschine. Und das kann ich aber kann ich parallelisieren. Das heißt, wenn ich das auf 10 Maschinen verteile, habe ich halt das Ding in einer Minute gebaut. Fertig.
Okay, ja. Wie schon gesagt wurde, es gibt hier noch viele Spezialthemen, die man dann nochmal an geeigneter Stelle behandeln kann. Ansonsten läuft gerade der Call for Participation für die Datenspuren 2018. Da könnt ihr euch noch beteiligen und die sind dann am 22. und 23. September hier im Zentralwerk.
Und der CFP geht noch bis Ende Juli.
Genau, und wenn ihr zu viel Geld habt, könnt ihr das gerne für die Heizungsanlage spenden. damit verabschieden wir uns und entlassen euch in die Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Thank you.